einem Moment auf den anderen geheilt. Völlig unerwartet. Von Geburt auf gelähmt, seit über 40 Jahren. Am Eingang zum Tempel gehockt, der Wilf hat es wunderbar ausgeführt, letzten Sonntag vor dem goldigen Tor. Eigentlich nur ein paar Almosen wollen und der Petrus und Johannes sagen zu ihm, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, stand auf und geh. Lauf um. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast darüber, was das für den Kerl bedeutet hat, für den Mann. 40 Jahre, von Geburt auf, über 40 Jahre, gelähmt. Und dann geheilt. Zum ersten Mal in seinem Leben können rumgumpen, können rumlaufen. Wahnsinnig. Und das Geniale ist, dass die Geschichte, so wie wir sie letzten Sonntag gehört haben, mit dem Moment ja dann gar nicht fertig war, sondern der Mann ist mit dem Petrus und dem Johannes in den Tempel gegangen. Er durfte in den Tempel gehen. Er ist nicht mehr ausgestoßen, behindert, irgendwo am Rand gewesen, sondern hat sich mit ihr bewegen, mit allen anderen zusammen in den Tempel. Die Wilf hat gesagt, Petrus und Johannes haben sich in ihrer religiösen Routine unterbrechen lassen, um ganz für den Mann da zu sein, in seiner Not. Nachher sind sie wieder eingestiegen in die Routine, sind wieder im Tempel, wie sie es geplant haben, zum beten. Aber sie haben dort nicht nur gebetet, sondern der Petrus hat das Wort ergriffen und hat angefangen zu predigen. Er hat angefangen, über das Evangelium von Jesus Christus zu reden, über die frohe, freimachende, rettende Botschaft. Er hat aufgezeigt, was Gott im Alten Testament verheißen hat. Er hat über Wiederherstellung geredet. Dass Gott wird wiederherstellen. Und er hat über Rettung geredet. Und dann lesen wir am Anfang von Kapitel 4, Petrus sprach noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voller Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sadduzäer, die da genannt werden, ist nebst den Pharisäern eine der einflussreichen priesterlichen Gruppierungen im Judentum. Sie haben zu der Oberschicht gehört, zu der wohlhabenden Oberschicht und haben eben zusammen mit den Pharisäern einen Großteil vom Hohen Rat gestellt. Sie haben zu den Israeliten gehört, die relativ pragmatisch mit ihren Besatzern, mit dem römischen Reich zusammengeschafft haben. Und was sie auch noch ausgezeichnet hat oder für sie speziell war, sie haben eigentlich nur an die Tora, also an die fünf Bücher Mose geglaubt. Die schriftliche Überlieferung und alles andere, das war für sie nicht so wichtig gewesen. Und ganz wichtig, sie haben geglaubt und gelehrt, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Und darum war es ihnen natürlich ein Dorn im Auge, dass der Petrus und der Johannes im Tempel, in ihrem Hoheitsgebiet, genau das gelehrt und erzählt haben. Darum sind sie da voller Zorn auftreten und diesen beiden Männern entgegentreten. Nicht nur der geheilte Mann ist mit dem Johannes und dem Petrus in den Tempel gegangen. Hunderte, ja tausende Menschen sind dort versammelt gewesen und haben gehört, was der Petrus und der Johannes zu sagen haben, was sie da lehren, was für eine Dynamik, für eine Kraft, für eine Vollmacht von ihnen ausgegangen ist. Sie nahmen die beiden fest, heißt dann weiter. Und weil es bereits abends geworden war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 Männer anwuchs. Explizit sind da jetzt nur noch Männer erwähnt, wo man doch an Pfingsten gehört haben. 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen an dem Pfingstsonntag. Jetzt, ein paar Momente später, sind wir schon bei 5000 lediglich Männer. Frauen und Kinder sind da noch nicht einmal mitgezählt. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohepriester Hannas sowie Kaiphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Also da ist um etwas gegangen. He? Alle, die Rang und Namen und etwas zu sagen hatten oder mindestens glaubt haben, sie hätten etwas zu sagen, sind da versammelt gewesen. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, antwortete Petrus ihnen. Etwas Übernatürliches ist geschehen. Das war offensichtlich allen klar. Eine Kraft war am Werk, unumstritten. Der Typ, 40 Jahre gelähmt, viele haben den wahrscheinlich kennt oder Tag für Tag oder Woche für Woche auf dem Weg im Tempel angetroffen, dort am Eingang, am Betteln. Jetzt rennt er umeinander. Eine mächtige Kraft war am Werk. Nur welche? Haben die Juden wollen wissen. Und warum im Zusammenhang mit diesen zwei Typen, mit diesen zwei ungebildeten Männern, mit diesen zwei, die offensichtlich scheinbar in der vergangenen Zeit auch mit dem Jesus unterwegs waren, warum ereignet sich das Kraftvolle mit diesen zwei? Und nicht mit ihnen. Im Tempel. Durch ihren Einfluss. Wo sie doch haben. Ihre Treue im Glauben, wo sie doch leben. Ihre Ernsthaftigkeit im Blick aufs Gesetz von Mose. Warum nicht mit ihnen, sondern mit diesen zwei? Erfüllt vom Heiligen Geist, erklärt es der Petrus ihnen. Wenn wir das da so explizit wahrnehmen, deutet das darauf hin, dass sogar der Petrus kurze Zeit nach Pfingsten, ich versuche es mal so zu sagen, unterschiedliche Füllstände vom Heiligen Geist erlebt hat. Und damit meine ich jetzt nicht, der ist halt gekommen gegangen, wie er wollte, er hat ihn irgendwie verloren. Nein, das biblische Zeugnis ist klar, wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, empfängt den Heiligen Geist. Halleluja, wäre da wieder einmal ein Moment. Genau. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, hat es aber offensichtlich immer wieder Momente gegeben, wie jetzt auch da, wo extra darauf hingewiesen wird, erfüllt vom Geist. Oder zu späteren Zeitpunkt, sie beteten um die Fülle des Geistes. Da hat es ein Ausstrecken, ein Erwarten, ein Hoffen gegeben, dass über den Grundstand Heiliger Geist in jedem doch auch noch mehr, noch anders soll zur Auswirkung haben. So wie es der Paulus später auch, gerade der Korinther auch schreibt, oder grundsätzlich auch in seinen Briefen, streckt euch aus nach den Gaben vom Geist. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Also da, auch da, der Aspekt, da gibt es unterschiedliche Füllungsgrade, die sind aber nicht zu werten, sondern vielmehr ins Bewusstsein zu nehmen. Da gibt es eine verfügbare Unverfügbarkeit. Verfügbar darum, weil der Geist uns allen gegeben ist, wo wir im Glauben unterwegs sind. Verfügbar darum, weil die Gaben vom Geist in uns reingelegt sind. Verfügbar darum, weil wir sollen und dürfen darum bitten und uns danach ausstrecken und bereit sein für das Wirken von dem Geist. Und gleichzeitig unverfügbar, weil wir den Geist nicht im Griff haben, sondern vielmehr von ihm sollen ergriffen sein. Weil der Geist eingewirkt hat in besonderen Situationen, in speziellen Momenten, dann, wenn er es für nötig erachtet hat, wenn er hat wollen. Der Geist weht, wo er will. Erfüllt von dem Geist, antwortete Petrus ihnen, Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er dann gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Irgendwie ist mir beim Lesen von dem Text der Satz im Hinterkopf auftaucht, Ironie lässt grüßen. Ironie drum, wie es der Petrus ja sagt. Wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben. Nachfolger vom Gott von der Güte. Müssen im Haus von der Güte erklären und sich verantworten, warum dass sie einem hilfsbedürftigen Mensch die Güte Gottes erwiesen haben. Warum dass sie das ganze Gutsein Gottes über ihm ausgesprochen haben. Und ich bin zum Punkt gekommen, ich kann es mir nur so erklären, so verblendet können wir Menschen manchmal sein. So falsch auf der Spur, dass wir abkommen von dem, wo es wirklich darum geht. Voller Zorn, haben wir vorher gelesen, sind sie auftreten, weil da der Petrus und der Johannes über die Auferstehung von Jesus gelehrt und geredet haben. Und jetzt müssen sich die zwei Herren vor aller versammelter Ehren und Würde erklären, warum dass sie einem hilfsbedürftigen Menschen Gutes tun haben. Wie verblendet, wie verkehrt. Gehen manchmal über unsere Überzeugungen, unsere Blickwinkel, unsere Gedankenwelten sein. Und im Blick auf die Sadduzäer, und an anderen Stellen Pharisäer, sogar religiöse Gedankenwelten, sogar Situationen, wo man im Glauben begründet, können manchmal recht verschoben sein. Weit ab von dem, wo Gott sich eigentlich gedacht hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Und dann geht es weiter. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Und unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Petrus zitiert da Psalm 118. Ein bisschen Bibelkunde, Psalm 118 ist der Psalm, der zwischen dem kürzesten und dem längsten Psalm im Alten Testament steht. 117, der kürzeste, 119, der längste, 118. Der Verfasser von dem Psalm ist unbekannt, aber was ist da drin begegnet? Hochgradig prophetisch im Blick auf Jesus und das Neue Testament. Der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt oder wie der Luther übersetzt hat, verworfen habt, ist zum Eckstein geworden. Der Petrus ist nicht der Erste, der das Wort zitiert. Schon Jesus selber hat das in der Evangelie zitiert, Matthäus 21. Wenn er zu den Pharisäern und Sadduzäern sagt, habt ihr denn nicht gelesen, wie geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben? Jesus bezieht das Wort dort auf sich. Ich wird zum Eckstein. Der Petrus zitiert es da. Der Paulus braucht später ein paar andere Worte in die gleiche Richtung, wenn er im Korintherbrief schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist. Der Grund, das Fundament, der Eckstein ist gegeben, Jesus Christus. Und noch ein bisschen später schreibt er seinem geistlichen Sohn am Timotheus, Kapitel 1 oder 1. Timotheus 2, Vers 5, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen und das ist sein Sohn, Jesus Christus. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Also wenn du Rettung brauchst, wenn du Heilung brauchst, wenn du Wiederherstellung brauchst, kommst nicht an dem Jesus vorbei. Oder andersrum, wenn du dich nach dem sehnst, nach Heilung, nach Rettung, nach Wiederherstellung, nach dem Ewigen und Kraftvollen in deinem Leben drin, dann wend dich an den Jesus. Denn nur bei ihm wirst du das empfangen und überkommen. Heilig, Rettung und Wiederherstellung. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Meine Liebe, das macht Hoffnung, finde ich. Das macht Hoffnung und das macht Mut. Einfache Leute, ohne besondere Ausbildung, redet ohne Furcht. Handelt kraftvoll, erfüllt vom Heiligen Geist. Und vielleicht hast du dir ja in der Vergangenheit mal überlegt, ob du im Rahmen der Sommerserie eine Predigt übernehmen willst. Und dann hast du gedacht, nein, ich bin da zu wenig theologisch gebildet, ich bin da zu wenig drin, irgendwie hätte ich auch ein bisschen Angst, um da auf der Bühne zu stehen und irgendetwas weiterzugeben. Hey, ich finde, das macht Hoffnung. Das macht Mut. Du wärst nicht die erste Person, die ohne theologische Bildung sehr wesentliche Sachen zum Reich Gottes weitergeben kannst. Erfüllt vom Heiligen Geist. Wenn wir einen kurzen Schwenker machen ins jüdische Bildungssystem, um uns bewusst zu machen, warum diese zwei Typen dann offensichtlich und für alle bekannt so ungebildet waren, dann wird uns ja aufgezeigt in den kirchengeschichtlichen Überlieferungen, dass im jüdischen Bildungssystem jeweils Männer ungefähr im Alter von 5 eingeschult worden sind. Mädchen nicht. Mädchen haben bei der Mutter und der Großmutter die Heike gelehrt, wie das Leben so läuft. Buben sind eingeschult worden in sogenannte Tora-Schulen oder Schulen, den Schulen des Buches. Und sie haben dort in dieser ersten Phase die 5 Bücher Mose auswendig gelehrt. Also nicht nur im Sinn noch. So ein bisschen Paradies und dann irgendwie Gott, Göttersöhn und ist jetzt auch der Noah oder der Turmbau zu Babel zuerst gewesen und irgendwo kommt doch dann der Abraham. Nein, auswendig. Und die geschichtlichen Geschichten sind ja noch cool. Die kann man ja vielleicht noch auswendig lernen. Aber dann Gesetz und Namensregister und auswendig. Wer das nicht ganz so geschafft hat, ist nach der Grundstufe rausgefallen. Der ist heimgegangen, hat den Beruf vom Vater gelernt, eine Familie gegründet. Die es geschafft haben, sind in die Mittelstufe gekommen. In der Mittelstufe haben sie den Rest vom Alten Testament, die weiteren 34 von diesen 39 Büchern, auswendig gelernt. Geschichtsbücher, die ganze Weisheitsliteratur und Propheten. Auswendig. Wer es nicht geschafft hat, ist nach der Mittelstufe rausgefoult. Ist heimgegangen, hat den Beruf vom Vater gelernt, hat eine Familie gegründet, Kinder bekommen. Wer die Mittelstufe überstanden hat, ist dann in die dritte Phase gekommen. Der hat sich aufgemacht und hat sich einen Rabbi gesucht. Der hat einen von diesen Schriftgelehrten gesucht, einen Rabbi, der ihn in die Ausbildung zu ihm genommen hat. Vielleicht mag sich der ein oder andere daran erinnern, an das Buch, das wir miteinander gelesen haben, vom Meister lernen. Der Staub vom Rabbi schlucken, ihm hineinlaufen, schauen, wie das Leben läuft und wie da alles Wissen vom Alten Testament an Theologie in seinen Lebensalltag hinkommt. Nur die oberste Bildungselite im jüdischen Bildungssystem ist überhaupt in diese Phase gekommen. Der Paulus war einer von denen. Ein Schüler von Gamaliel. Er selber sagt, ich habe gelernt zu den Füßen Gamaliels. Spannend ist jetzt aber eben herzuschauen, wo Jesus seine 12 Jünger gerufen oder berufen hat. Aus lauter Prüf vom Vater raus. Fischer, Zöllner, Bauern. Einfache, ungebildete Männer. Ich finde das eine gigantische Erkenntnis. Eine gigantische Erkenntnis, nämlich darum, wenn Jesus dich ruft und wenn du dich aufmachst und dem Jesus folgst, dann sind sämtliche menschliche und mentale und kulturelle Rahmenbedingungen frühestens zweitrangig, wenn nicht sogar irrelevant. Weil Jesus dich dort ruft, wo du bist. Und weil du dich aufmachst, dem Jesus zu folgen, weil du spürst, dass das etwas mit dir und deinem Leben zu tun hat. Mutig, kraftvoll und eindrucksvollmächtig. Ein cooles Wort, he? Eindrucksvollmächtig, so wie der Petrus und Johannes im Tempel, wo die versammelte Elite vom jüdischen Volk erstaunt war über die Art und Weise, wie die zwei Typen da argumentiert, geredet und gelehrt haben. Wie unerschrocken und mit was für einem Selbstverständnis die da gewesen sind. Mutig, kraftvoll, eindrucksvollmächtig durchs Wirken vom Heiligen Geist in dir. Was ist das für eine geniale Perspektive? Was ist das für eine Hoffnung für jeden von uns, egal wo in deinem Leben du dich drin befindest, egal wo du steckst, egal was für Denkmuster in dir drin sind über deinen Wert oder Unwert, über dein Selbstverständnis oder nicht, wenn Jesus dich ruft, sein Geist dich erfüllt. Mutig, kraftvoll, eindrucksvollmächtig. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren? Überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Ohne Instagram, ohne TikTok, ohne nichts von dem, WhatsApp-Status, nichts. Aber ein paar Minuten, Tage, Stunden später, alle Einwohner von Jerusalem haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung ausbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinen Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob du etwas spürst von dem Spannungsfeld, das sich da auftut. Ein Spannungsfeld auf der einen Seite, wo man doch im Neuen Testament an verschiedensten Stellen lesen, erregt keinen Anstoß und seid für niemanden ein Glaubenshindernis, weder für die Juden, noch für die Griechen, noch für die Gemeinde Gottes. Auf der einen Seite. Gleichzeitig oder auf der anderen Seite Zeugen sein vom Stein des Anstoßes. Der, der zum Eckstein geworden ist, der, wo man sich den Grind oder den Fuß anschlägt, wenn man reinläuft, weil man es vielleicht nicht will verstehen, nicht kann verstehen, nicht eine andere Denk- und Glaubensmeinung hat bis dahin. Ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen, nicht zum Anstoß werden und trotzdem Zeugen sie vom Stein des Anstoßes. Nicht Menschen vom Glauben hindern und doch merken, dass Menschen die ein oder andere mit dem Glauben nichts können oder nichts wollen anfangen. Ein Spannungsfeld, wo wir nicht können und nicht müssen auflösen. Aber wo wir uns drin können bewegen oder ein Lösungsansatz von mir an dich, an mich, ist wahrhaftig, echt, treu und abhängig geisterfüllt zu leben. Wahrhaftig, echt, treu und abhängig geisterfüllt zu leben. Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Kommen wir jetzt gerade zum Schluss noch drauf. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir auf jeden Fall können nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir auf jeden Fall können nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Zeugen sie. Wahrheit sagen. Gute Botschaft allen Menschen erklären. Das und vieles mehr ist mit dem Auftrag verbunden, wo Jesus seine Nachfolgerinnen und Nachfolger auf den Weg geht, bevor er zurück zum Vater im Himmel gegangen ist. Ich finde es hochgradig spannend, darüber nachzudenken, was genau das für unsere Zeit bedeutet. Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Wenn es zu unseren Gunsten ist, zitieren wir das Wort ja schnell, gell? Aber kommt auch da das echt, wahr und treue Leben von vorher zum Tragen? Ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren war ja da mal etwas mit dem Corona-Zeugs da. Und dann haben wir ja Situationen gehabt, wo die Kirche gewisse Einschränkungen erlebt hat, gell, nur noch 50 Leute, nicht mehr dürfen singen. Und da ist ja das Wort, der hat eine richtige Blüte erlebt, gell. Wir machen, was wir wollen, oder was wir wollen, gell. Wir machen, was wir glauben, das richtig ist. Wir müssen ja Gott mehr kochen als den Menschen. Und das ist ein spannender Gedanke. Aber gilt denn der auch im Rest von unserem Leben? Dort, wo wir am Arbeitsplatz stehen, dort, wo wir mit unseren Freunden unterwegs sind, sind wir denn dort Züge, kraftvoll, mutig? Sind wir barmherzige Samariter? Sind wir all das? Sind wir das auch auf dieser Seite? Oder nur dort oder in dem Bereich, wo wir das Gefühl haben, da passt es jetzt? Oder? Darum finde ich es spannend, darüber nachzudenken. Was bedeutet es für uns heute, in unserer Kultur, in unserem Setting, in unserem Unterwegssein, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Ebenfalls bedenkenswert an dieser Stelle finde ich den Aspekt, wo wir können nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was sehen wir denn? Was hören wir denn? Was für Ereignisse gibt es in unserem Glaubensleben, zu denen wir würden sagen, wir könnten nicht anders als von dem zu erzählen. Das ist so gigantisch. Das müssen alle wissen. Was sind das für Themen, für Bereiche, für Situationen, dass wir so würden antworten wie Petrus und Johannes? Was sehen wir? Was hören wir? Hochgradig bedenkenswert. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt. Und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Ja, so Wunder wünschen wir uns auch, wo alle darüber reden. Dann würde es für uns vielleicht auch einfacher fallen, zu sagen, wir können nicht anders, als auch von dem zu erzählen. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Punkte in unserem Leben, wo es durchaus wert sind, dass wir mit Menschen darüber reden. Dass wir Züge sind, dass wir herstehen, dass wir mutig, kraftvoll, eindrucksvoll, mächtig da sind, weil wir selber erfüllt sind mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und darum schließe ich mit 4 Paltis, wo ich mir und uns gern mit auf den Weg geben würde. Möge auch in unserem Leben Wiederherstellung, Heilung und Kraft vom Geist spür- und erfahrbar sein. Und zwar dort, wo Heilung von einer Krankheit gesucht, erwartet, gewünscht ist, aber auch dort, wo Wiederherstellung von einer zerrütteten Beziehung, von einer schwierigen Situation, von etwas, wo irgendwo in Brüche gegangen ist, wieder darf stattfinden. Wiederherstellung, Heilung und Kraft vom Geist spürbar in unserem Leben. Möge in unserem Leben die Fülle vom Geist wirken. Denn wenn er es für notwendig erachtet und dann, wenn er will. Aber wir dürfen darum bitten, wir dürfen dafür ringen, wir sollen uns danach ausstrecken, sagt Paulus. Möge die Fülle vom Geist auch in unserem Leben wirken. Dann, wenn er es für notwendig erachtet, dann, wenn er will. Möge auch in unserem Leben nicht die Ironie, die Oberhand haben, sondern die Wahrheit, die Echtheit und die Treue. Ironie und Sarkasmus und Zynismus sind oftmals die Momente vom Ausweg, vom Nicht-Können, Nicht-Wählen-Erklären, vom Sich-Nicht-Wählen-Darauf-Einlassen. Nein, nicht das soll die Oberhand haben in unserem Leben, sondern Wahrheit, Echtheit und Treue. Und möge auch in unserem Leben Gottes Wirken, seine Wahrheit und seine Botschaft kraftvoll sein. Dass auch wir nicht anders können, als davon und drüber zu reden. Denn all die Tausende von Menschen, die wir gehört haben, heute und am letzten Sonntag, die 5'000, die an diesem Sonntag hier dann gewesen sind oder Samstag, die haben gehört und die haben gehört, was in der Predigt von Petrus war. Und sie haben dem Glauben geschenkt und sind drum dem Jesus nachgefolgt und sind zu der Gemeinde zugekommen. Möge die Botschaft auch in unserem Leben kraftvoll sein. Dass auch wir nicht anders können, als davon und drüber zu reden. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen. Ich bete. Hey Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Welt verloren hast und zurück zum Vater gegangen bist und uns aber nicht allein hast, sondern wie du selber gesagt hast, ich gebe euch einen Vertreter, ich gebe euch einen Tröster, ich gebe euch Kraft durch den Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, bist du gekommen und hast uns Menschen erfüllt. Dort, wo wir an dich glauben, dort, wo wir dich in Anspruch nehmen, dort, wo wir uns nach dir ausstrecken. Ich danke dir für das mutig Hoffnungsvolle, wo es gerade in Petrus und im Johannes drin begegnet, dass wir nicht überaus bildet sein müssen, irgendetwas darstellen in dieser Welt, sondern dass wir uns dürfen dir hergeben und dir öffnen und bereit sein für das, wo du durch uns möchtest wirken. Danke für deine Kraft und deine Vollmacht, auch in unserem Leben. Ich bitte dich darum, dass das noch mehr, noch deutlicher, noch klarer darf zum Ausdruck kommen. Gerade auch durch uns als Kirche, durch die Gläubigen in dieser Welt, dass noch viele dürfen erkennen, wer du bist, mit welcher Kraft, dass du am Werk bist und dass du Rettung, Heilung und Wiederherstellung in das Leben von uns Menschen und in die Welt einbringen. Danke vielmals, Jesus. Amen.